das Einfache zu Füßen des Altars mit ihren Palmen und Kronen spielen. Das halte ich für immerhin besser als die erste Form. Ich kann es nachvollziehen, aber nicht als etwas, was man wirklich im Ernst vertreten könnte. Und so haben dann schließlich andere gemeint, Gott in seiner Barmherzigkeit nehme die Kinder ohne weiteres in seinen Himmel auf. Aber dabei wird verkannt, dass Himmel ja nicht einfach ein Ort ist, sondern die Wirklichkeit der entschiedenen Liebe zu Gott. Man hat gelesen, dass der Heilige Vater eine Kommission mit der endgültigen Klärung dieser Frage beauftragt hat. Er hat aber bis dahin niemand zum Schweigen verpflichtet. Und es herrscht auch kein Schweigen dazu, bis hinein, wie schon gesagt, in die Leserbriefspalten der katholischen Presse. So darf ich auch meine Überzeugung äußern, dass vor Gott sich jeder Einzelne in Freiheit selbst entscheiden dürfe und müsse, jeder selbst entscheiden, spätestens innerhalb jenes Endgeschehens und Vollendungsgeschehens, das wir Tod nennen, und über dessen Erstreckung nicht bloß vor, sondern auch nach dem, was die Ärzte Exitus nennen, wir nichts wissen. Vor Jahren habe ich in diesem Sinn Gedanken zu einem liturgischen Abschied von Ungeborenen vorgelegt. Damals hatte man noch nicht, wie jetzt in verschiedenen Städten ja eingerichtet, diese Idee durchgeführt, dass man sagt, man richtet einen Friedhof oder Teile des Friedhofes für die Frühgeborenen, für die Fehlgeburten ein. Ich hatte auch gemeint, das müsse nicht sein, weil es dann wieder gleich ins Finanzielle geht, sondern ich meine, die Kirche hätte einen liturgischen Text des Abschieds zu machen, eines liturgischen Abschieds von den Ungeborenen. Und da wollte ich drei Punkte angesprochen sehen. Erstens den Schmerz der Mutter. Wie der Schmerz Rahels, von der im Text des heutigen Tages die Rede ist. Rahel, die um ihre Kinder weint und sich nicht trösten lässt. Zweitens eine Fürbitte für das Kind in der schweren Entscheidungssituation, von Gott akzeptieren zu sollen, dass es nicht länger leben darf und sich entfalten darf, und sodann, wenn Menschen Schuld an diesem seinen frühen Sterben tragen, ihnen zu verzeihen. Gäbe es doch anders keinen Zugang in die himmlische Vollendung, außer wenn man verzeiht. Das wäre also der zweite Gedanke, diesem liturgischen Text, die Fürbitte für das Kind, dass es gestützt wird, Kraft bekommt für diese seine Entscheidung. Und drittens dann den Ausdruck vertrauender Hoffnung, das Kind sei schon vorausgegangen, um den Seinigen einen Platz zu bereiten. So wie es unser Herr in den Abschiedsreden sagt, ich gehe schon voraus, euch einen Platz zu bereiten. Zu behaupten, es könnte niemand verloren gehen, weil das die Seligkeit der Seligen beeinträchtigen würde, das hat die Kirche verurteilt und das ist auch zu verurteilen. Das sagt einem schon die Vernunft. Es würde nämlich tatsächlich der Erpressung Tür und Tor auftun. Manchmal werde ich gefragt in diesem Zusammenhang, wie man denn glücklich sein könne im Himmel, wenn andere es nicht sind. Nein, die richtige Frage muss heißen, sollte ich durch meine Weigerung mich erlösen zu lassen, und das heißt Hölle, die Pforten der Hölle sind von innen verriegelt, wie gegen Dante vor allen Dingen C.S. Lewis so schön betont hat. Die Pforten der Hölle sind von innen verriegelt. Sollte ich durch meine Weigerung mich erlösen zu lassen, sollte ich durch mein selbstzerstörerisches Schmollen das Glück aller anderen verstören können, so wie man das leider hienieden kann. Hier kann ich an einem Sonntagnachmittag der Familie den ganzen Sonntagnachmittag verderben, indem ich mich schlecht benehme, meine üble Laune an ihnen auslasse. Sollte das in der Ewigkeit möglich sein? Also, möglich muss die Hölle sein. Wie aber steht es um ihre Wirklichkeit? Jesus spricht von ihr und warnt davor, in allem Ernst. Aber wenn man die Gerichtsreden des Neuen Testamentes untersucht, dann zeigt sich, dass sie zur Gattung der prophetischen Rede gehören. Das heißt, auch dann, wenn sie als Tatsachensätze formuliert sind, bedeuten sie eine Warnung, der man noch begegnen kann. Denken Sie an Jonas, der durch Ninive geht und sagt, Ninive wird untergehen, in 40 Tagen wird Ninive zerstört. Das Volk hätte ja sagen können, aha, jetzt ist es eben so, dann versuchen wir bis dorthin noch das Beste draus zu machen. Nein, das Volk tut Buße und Ninive wird verschont. Das heißt, diese Tatsachensätze sind immer so zu lesen, diese Warnung, wenn du nicht umkehrst, wenn du dich nicht besinnst. Und bezeichnenderweise hat ja auch das katholische Lehramt das Gerettetsein von Menschen verbindlich verkündet, nämlich der Seligen und der Heiligen. Aber es hat niemandes Verdammnis verkündet. Auch nicht das des Judas. Hans-Urs von Balthasar hat den Epilog zu seiner vielbändigen Trilogie mit einem Zitat beschlossen, das ich Ihnen vorlesen möchte. Werden es wirklich alle sein, die sich versöhnen lassen? Diese Frage kann keine Theologie oder Prophetie beantworten, aber die Liebe hofft alles. So heißt es im berühmten Hohelied der Liebe im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Die Liebe hofft alles. Sie kann nicht anders, als die Versöhnung aller Menschen in Christus erhoffen. Und dann schließt er diesen Epilog zu diesen vielen Bänden seines großen dreibändigen Werkes Herrlichkeit, Theodramatik, Theologik mit dem Satz, so unbegrenzte Hoffnung ist christlich nicht nur erlaubt, sondern geboten. Nicht zuletzt um diese Hoffnung geht es beim heutigen Festtag. Wie auch darum, im Blick auf die erste Frage, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit, so schreibt es Paulus den Römern, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Darum glaube ich, die zunächst verwunderliche, vielleicht sogar anstößige Freudenrede der Väter, so wie ich es Ihnen zitiert habe aus den beiden Predigten von Augustinus. Und darum, denke ich, ist dieses schwierige Fest gleichwohl ein solches. Es ist ein Fest.
Liebe Hörer und Hörer, das ist die Sendung Credo auf Radio Horeb. Sie hören die Sendung Unschuldige Kinder.